In dieser Folge spreche ich mit Jan-Moritz Becker, einem 31-jährigen Unternehmer aus Wuppertal, der bereits über 60 Immobilien im Bestand hat und parallel dazu anderen Menschen hilft, es ihnen gleich zu tun. Jan, Sohn einer Pastorenfamilie, der wie ich und viele andere da draußen am liebsten Fußballprofi geworden wäre, hat mit Anfang Mitte 20 den Entschluss getroffen, normal gets you nowhere. Ich gehe all in bei Immobilien und werde Immobilienmillionär. Nun ist er finanziell frei und spricht im Podcast darüber, wie er das geschafft hat, wie jeder von uns die erste eigene Immobilie kaufen kann, welche Hacks es in Bankgesprächen gibt, um die besten Konditionen zu bekommen, wie man mit Immobilien nennenswert Steuern spart. Und er geht aber auch auf Horrorszenarien des Immobiliengeschäfts ein. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr kauft ein Haus und bekommt plötzlich nur einen Bruchteil der zugesagten Miete oder ihr merkt, dass in eurer Wohnung Prostitution betrieben wird. Jan beschreibt auch, wie sein Elternhaus ihn beeinflusst hat, wie der junge Familienvater den Job und die Familie unter einen Hut bekommen möchte und was er in den nächsten Jahren schaffen möchte. Ein für mich echt informatives und gleichzeitig inspirierendes Gespräch, das dem einen oder anderen vielleicht einen Denkanstoß gibt, wenn es darum geht, die erste oder auch die nächste eigene Immobilie zu kaufen und damit Vermögensaufbau oder Altersvorsorge zu betreiben. Also viel Spaß beim Hören, let's go!
Dann habe ich bei der Neuvermietung bei einer Wohnung richtig ins Klo gegriffen. Es war eine rumänische Dame mit zwei Babys auf dem Arm. Da habe ich gedacht, komm, weil die haben mir da fast ein bisschen so vorbeheult. Ich sagte, okay, alles klar, hast dich von einem Mann getrennt, suchst jetzt eine Bude, Jobcenter bezahlt. Ja, geh rein, kein Problem, ja. Mit zwei Babys. Und kurz drauf waren da 11 Leute drin. Ja, 11 Leute drin. Irgendwann habe ich auch mitbekommen, dass da ein Prostitutionsgeschäft drin betrieben wurde. Ich habe da eine Räumungsklage betrieben. Das hat mich ein bisschen Zeit gekostet und dann war ich irgendwann mit der Polizei da und habe die gefragt, hier ist der Titel, können wir da rein? Haben die gesagt, ja, sie dürfen es nicht öffnen, aber der Titel sagt, es ist meine Wohnung, ich darf öffnen. Da habe ich gesagt, darf ich die Tür jetzt auftreten? Ja. Dann habe ich das probiert, habe gemerkt, dass das doch da nicht so leicht ist.
Weil 11 Leute hinter der Tür standen.
Nee, die war tatsächlich leer. Es ist ja auch so, wenn dann da Polizei anrückt mit Blaulicht und sowas, das spricht sich schnell rum und dann sind die auch schnell wieder weg. Ja, aber da waren dann Personalausweise von Leuten, die einen Haftbefehl hatten, mit denen ich vorher schon ordentlich diskutiert habe. Da waren auch Prostitutionsscheine drin und so, also es hat auf jeden Fall auch ein bisschen Geld gekostet.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere mit Melvin Lamberti, dem Gründer von Borm Originals.
So, wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere und heute sitze ich hier digital mit Jan-Moritz Becker. Jan-Moritz, sag mal ich Jan-Moritz, wie darf ich
Jan Reich? Jan-Moritz hat nochmal ein paar.
Perfekt. Jan, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ich habe richtig Bock auf den Podcast. Wünsche euch eine richtig gute Zeit.
Sehr, sehr gut. Ich freue mich auch. Jan, du bist 31 Jahre jung, wenn ich mich nicht vertue. Du bist aus einer Pastorenfamilie, da kannst du vielleicht auch nochmal drauf eingehen, wie das dich so geprägt hat. Du bist Familienvater und bist beruflich Immobilieninvestor, Berater, Experte. Da gehen wir heute natürlich ganz intensiv drauf ein. Hast deine Firma Cashflow Quartier in Wuppertal und machst auch seit gut anderthalb Jahren relativ intensiv Social Media, sehr viele Videos, wo ich dich letztendlich dann auch drüber wahrgenommen habe und dachte mir, ey, der Typ, der erzählt so viel über Immobilien. Und Vermögensaufbau mit Immobilien, das interessiert mich, da möchte ich gern mehr erfahren. Deswegen freue ich mich, wenn wir da heute intensiv reingehen. Und ich würde direkt mal mit der Frage starten, was ist denn so eine Frage bezüglich Immobilien, die du einfach nicht mehr hören kannst?
So diese drei Tipps oder so. Wenn ich eine Immobilie kaufen will, worauf muss ich achten? Also wenn wir irgendwo auf einer Messe sind, dann kommen wir eigentlich irgendwie immer, dann denke ich, was soll ich darauf antworten? Also die muss sich rechnen, die muss substanziell auch noch vernünftig sein, die muss in der guten Lage sein. Ich finde es Immobilienbusiness, es ist nicht so kompliziert. Es gibt halt diese paar Key Facts, auf die musst du achten. Aber so diese ganz random Frage, mir mal so diesen einen Punkt, auf den ich achten muss, den gibt es halt nicht.
Okay. Und wie erklärst du Leuten deinen Job? Also wenn du jetzt selber, sag ich mal, einfach vorstellen sollst, was du machst, was sagst du den Leuten?
Ja. Sag mal, stell dir vor, du kaufst eine Immobilie. Du zahlst beim Kauf dafür nichts. Also dir gehört sie dann einfach. Und dein Mieter zahlt die für dich ab. Du musst monatlich vielleicht noch 150 Euro mit dazulegen, aber du entschuldest dich im Monat für 200 bis 300 Euro. Das heißt, am Ende fühlt sich das für dich an wie ein Aktiensparplan, ETF-Sparplan, bei dem du 100 Euro bezahlst, aber am Ende des Monats 300 Euro auf deinem Konto ankommen. Und auch daran hast du auch keinen, weil wir 100% des Aufwands übernehmen.
Okay, das klingt ja erstmal
zu schön, um wahr zu sein. So nach dem Motto, es kostet dich nichts, es kostet dich auch keinen Aufwand. Oder was heißt, es kostet dich nichts?
Ja, also du kostet 100 Euro Liquidität im Monat, grob.
Okay. Und ja. Lass uns mal, bevor wir gleich intensiv darauf eingehen und auf Immobilien eingehen, wie gesagt, ich habe einen Katalog an Fragen mitgebracht, würde ich aber ganz kurz vorher nochmal schauen, wie sah dein Weg überhaupt vor Immobilien aus? Also ich habe gerade schon ein bisschen gesagt, wo stehst du heute, was machst du? Aber lass uns mal kurz auf den Background eingehen, weil ich glaube, dann versteht man auch nochmal eher, wie kommst du jetzt zu dieser Aussage und warum interessiert dich das so sehr?
Ja, gerne. Ja, ich komme aus einer Pastorenfamilie, ganz klassischer Mittelstand. Klar, vom Glauben her kriegt man da schon die Grundwerte mitgeteilt, sag ich mal, aber sonst vom normalen Leben her, klassischer Mittelstand. Meine Mama war Chefsekretärin in einem Mittelstandsunternehmen. Wir haben circa zusammen 4.000 Euro netto verdient. Ich habe noch einen Bruder, der 14 Jahre älter ist. Und so würde ich sagen, war das eine ganz normale Kindheit. Also es hat nie irgendwie groß an was gemangelt. Aber die riesen Löwenflügel kannst du jetzt auch nicht machen. Wenn man in so eine Klassenfahrt ging, musste man schon ein bisschen feilschen. Ja, und irgendwie hatte ich schon noch so das Gefühl, dass ich so dieses 0815 Durchschnittsleben, dass es gar nicht zu mir passt. Dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Also entweder hoch hinaus und Vollgas und ich bin auch bereit, richtig viel dafür zu investieren. Und dann klappt's. Oder man scheitert. Aber dieses 9 to 5, ich gehe irgendwo hin, arbeite meine 40 Jahre ab, freue mich über meine 30 Urlaubstage, die ich aber nicht mal so verwenden kann, wie ich selber möchte, sondern nur dafür verwenden kann, wofür es am Ende reicht. Und dann bin ich irgendwann alt und grau und gehe von der Welt und schon nach 10 Jahren hat mich eigentlich jeder vergessen. Das ist irgendwie scheiße.
Okay. Ja. Du willst also deinen Footprint hinterlassen und.
Genau, irgendwas bewegen. Ja. So. Und dann hat es mich, früher hatte ich immer den Traum, Fußballprofi zu werden, aber um ganz offen zu sein, meinte einfach zu schnicken.
Okay.
Ja. Ich habe mich immer bemüht, ich habe viel trainiert, aber ich war auch ganz gut, glaube ich. Ich habe aus mir, aus meinen Sachen so mit das meiste, glaube ich, schon rausgeholt. Aber am Ende war ich einfach zu schlecht und zu langsam. Und das habe ich erkannt, als ich irgendwie Anfang 20 war und bei Sandhausen U23 mal im Probetraining war. Die waren damals, glaube ich, zweite Liga. Da habe ich gemerkt, jetzt hier ist auf jeden Fall Ende. Genau. Und ja, dann muss man ja irgendwie einen anderen Weg einschlagen, beziehungsweise sollte man parallel immer irgendwie so einen Puffer oder einen Plan B haben. Und bei mir war das eine ganz normale Bankausbildung. Ja, und in der Bankausbildung habe ich dann eben auch gemerkt, dass so dieses, also da war so wirklich der erste Moment, wo es wirklich Klick gemacht hat, dass dieses 0 oder 9-to-5-Leben, 0-to-15-Leben, das ist einfach nichts für mich. Da morgens hinzugehen, um 8 Uhr einzuchecken, die Kollegen zu sehen, die dann mal gut gelaunt sind, mal schlecht gelaunt sind. Und dann musst du da deine 8 Stunden mit denen verbringen, kommst wieder nach Hause, wenn es wieder dunkel ist.
Wie kam es, dass du eine Bankausbildung gemacht hast? Ich frage aus dem Grund, weil in der letzten Aufnahme hier mit dem Robert Hoffmann, der ja auch Immobilienentwickler ist, der sagte auch, er hat eine Bankausbildung gemacht. Scheint ja so, als wenn man dann irgendwann immer Richtung Immobilien abdriftet.
Ja, bei mir war es Zufall oder ich sage ja heute aus gläubiger Sicht irgendwo auch so ein bisschen Fügung. Wie gesagt, eigentlich wollte ich was mit Sport machen, also Profifußballer, irgendwie sowas oder an die Sporthochschule nach Köln gehen, Sportleistungen studieren, das war der Studiengang damals. Ich habe auch den Eignungstest machen wollen und habe auch trainiert und 3 Tage vorher hat mein bester Kumpel mich angerufen, mit dem ich dahin wollte und gesagt, ich mache jetzt doch ein FSJ. Und ich war damals mit 18 nicht reif genug, um zu sagen, ich ziehe aus Heidelberg, da komme ich ursprünglich her. Alleine nach Köln, wo ich niemanden kenne, in so eine Großstadt. Und also ich ziehe meinen Hut vor all den 18-Jährigen, die das heutzutage hinbekommen, weil bei mir war das damals keine Option. Und dann war es schon Juni und ich hatte eigentlich darauf nichts, was ich irgendwie jetzt dann im Sommer oder im Herbst um beginnen sollte. Und mein Vater hat immer gesagt, wenn du 18 bist und dein Abi in der Tasche hast, mietfreies Wohnen kannst du hier, aber Essen, Trinken musst du selber besorgen. Und da musste ich irgendwie auch Geld bei dir haben. Und dachte, gut, dann ist eine Ausbildung irgendwie besser. Dauert auch mit Abi ja nur 2 Jahre statt 3 im Studium. Und du verdienst so ein bisschen was. Und bin auf die IHK-Lehrstellenbörse gegangen. Und da waren dann aufgrund der Zeit immer nur noch 2 Stellen frei. Hast du Volksbank und ein Volkswagen ist dann geworden.
Okay, und dann hast du die Ausbildung gemacht und hast dann aber gesagt, in der Bank möchte ich nicht bleiben, ich studiere nochmal.
Ja, genau. Also ich habe parallel noch übers Fußball jemanden kennengelernt, der mir ein bisschen was von Unternehmertum erzählt hat. Das fand ich ganz cool. Und an dem habe ich mich dann so ein bisschen orientiert, bis ich dann festgestellt habe, dass ich im Strukturvertrieb gelandet bin.
Okay.
In der Finanzdienstleistungsbranche, bei der Tekes war ich damals 2 Jahre. habe aber eine echt coole Ausbildung genossen. Also ich fand so diesen Spirit, das Mindset dahinter echt geil, dich selbstständig zu machen, Vermögensaufbau zu betreiben. Und darüber bin ich tatsächlich dann auch in die Immobilienbranche gerutscht, weil mein erster Mentor dort mir einfach vorgerechnet hat, dass du Immobilien kaufen kannst, ohne selber was dafür zu bezahlen. Und ich kam aus der Bank und habe dann gedacht, ja, ich habe das ja alles gelernt. Kannst mir nichts vormachen. Das geht nicht. Und er hat gesagt, doch, es geht. Und ich sage, das wäre jetzt so schön, würde ja jeder machen.
Und dann, wie geht's? Lass uns direkt inhaltlich reingehen.
Ja, es geht genauso, wie er es gesagt hat. Also wenn du zu einer Bank gehst und sagst, du willst gerne eine Wohnung kaufen, ohne was dafür zu bezahlen, also im Fachjargon ist es dann 110% Finanzierung oder Vollfinanzierung, sagen die, bis im ersten Aufschlag, wenn du jetzt nicht die geilste Bonität hast, geht nicht, machen wir nicht. So war das auch bei mir damals.
Die geilste,
ich hab's auch in der Bank ja nicht
geilste Bonität würde jetzt heißen, du verdienst irgendwie, was weiß ich, fünfstellig?
150 oder so, ja.
Ja, okay.
Also wenn du jetzt eine geile Stelle irgendwie hast, also wir haben jetzt, ich beurkunde jetzt dieses Jahr noch ein Familienhaus in Mannheim mit jemandem, der wird Heidelberger Druck sehr, sehr weit oben in Asien, in Singapur dann sein. So, der geht zu seiner Bank, sagt, ich will das und dann sagen die, okay.
Ja.
Aber wenn jetzt so der ganz normale Deutsche da hingeht, irgendwie mit seinen 2,5, 3 netto oder sowas, dann sagen die, nee, du musst 10-20% Eigenkapital einbringen. Na, der hat dann gesagt, das muss man nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lass doch testen. Ne? Aber ich bin dann immer so ein bisschen kompetitiv und sage, wenn der sagt, dass das so funktioniert, dann will ich das gerne einfach mal ausprobieren, also nicht blind vertrauen und einfach ausprobieren. Und dann haben wir dementsprechend Wohnungen gesucht. Davon hatte ich ja auch keine Ahnung. Bin dann einfach auch Immo-Scout und habe halt einfach mir mal so, weiß nicht, ein paar Wochen da so die Inserate angeguckt. Gesagt, Mannheim Innenstadt ist schon nicht so verkehrt. Ne? Da habe ich dann parallel auch studiert. Musste ich dazu gehen auf Studenten. 2-3 Zimmerwohnungen, dass man das da gut an Studenten vermieten kann. Und dann gewinnt man ja nach, weiß nicht, 2, 3 Wochen auch so ein gewisses Marktgefühl, was ist da teuer, was ist da günstig. So einfach so eine grobe Richtung, wo will man am Ende landen. Und so habe ich mir dann damals die für mich Top-Inserate ausgesucht, die besichtigt. Und bin dann auch mit den Exposés und Unterlagen, die mir dann die Makler geschickt haben, eben zur Bank. Und habe zur Bank auch meine Eltern angenommen, weil ich damals als Student ja keine Einnahmen hatte, nicht finanzierbar war, aber meine Eltern mit Durchschnittseinkommen, was ich eben genannt hatte, eben schon.
Was hast du studiert?
Und dann kam eben genau...
Was hast du studiert?
Volkswirtschaftslehre.
Okay.
Genau. Und dann kam eben genau das Feedback, ja, 10% Eigenkapital musst du schon bringen. Und dann bin ich so ein bisschen gekränkt auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite auch eben so ein bisschen stolz, wieder zurück zu meinem Mentor und gesagt, das, was du mir erzählt hast, funktioniert nicht. Und dann hat er gesagt, und so war es dann wirklich, das ist eine ultra geile Story, hat gemeint, hast du auch gesagt, dem Banker, wenn sie es nicht machen, ist kein Problem, ich war vorher bei der Sparkasse, die würden es machen.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, nee, hat jetzt nicht gesagt. Und wenn der dann, geh einfach noch mal hin und sag das. Sag, du findest schade, dass das jetzt ja hier nicht zusammenkommt. Du hast da in dem Haus deine Ausbildung gemacht oder so. Dann willst du es gerne über die abwickeln, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht. Dann gehst du rüber zur Sparkasse, da hast du schon ein Angebot. Und dann habe ich das genau so gemacht. Und dann hast du richtig im Gesicht des Bankers gesehen, so, ach, shit. Ja gut, dann telefoniere ich ihn mal. Dann hat er seinen Hörer in die Hand genommen und hat seinen Vorgesetzten angerufen, Finanzierungsabteilungsleiter. Und dann war das Telefonat so 30 Sekunden, hat er aufgelegt und gesagt, ja, wir können es auch machen, nur mit dem Bausparvertrag.
Ja.
So, und ich wusste selber, oder bin einfach kein Fan von Bausparverträgen, die rechnen sich meiner Meinung nach nicht. Und dann habe ich gesagt, die Sparkasse macht es auch ohne Bausparvertrag. Und dann hat er wieder angerufen und hat gesagt, ja, okay, machen wir auch so. Und so war dann tatsächlich echt der Weg zur ersten Immobilie ohne Eigenkapital. Ich habe noch 6 Monate so ein bisschen weggelassen, wo ich meine Eltern einfach wirklich penetrieren musste damit, weil vaterfrei evangelischer Pastor, Geld ist der Ursprung allen Übels. Als ich gesagt habe, ich will mich selbstständig machen im Bereich Aktien und Immobilien, da kannst du auch im Casino arbeiten und es ist genauso eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist ein Glücksspiel. Aber ja, nach 6 Monaten hatte ich meine Mom dann mal gemeint, dass sie das dann wirklich verstanden hatte, weil ich hatte eben diese ganzen Immobilien besichtigt, habe die Exposés ausgedruckt, teilweise mein Kinderzimmer einfach online auf den Portalen inseriert unter falscher Adresse von den Exposés und habe dann eben mir die ganzen Bewerbungen reingezogen und von denen dann auch Persos, Gehaltsnachweise, Bürgschaften der Eltern vermeint. Und er hat es dann alles immer auf dem Essenstisch abends vorbereitet und hat gesagt, guck mal, wir können die Wohnung kaufen, die würden da einziehen, hier sind die Bewerbungen, das ist deren Gehalt, also die können auch die Miete bezahlen und hier wäre jetzt der Finanzierungsvorschlag der Bank. Und dann würde sich das genau so rechnen. Und es hat dann eben eine Weile gedauert und irgendwann war dann meine Mom so weit, dass sie gesagt hat, okay, dann machen wir das jetzt. Und genau, das haben wir dann gemacht.
Und dann wollte dein Vater irgendwann auch nachziehen.
Ja, genau. Also es war dann tatsächlich so, ich habe dann dem ersten Mal habe ich erst eine Ruhe gegeben, weil ich wollte jetzt erstmal wissen, funktioniert der Scheiß auch tatsächlich so, wie ich das berechnet habe.
Wie fühlt sich das an?
Genau. Ich war mir natürlich schon sicher, sonst hätte meine Eltern da auch nicht so reingedrängt, aber man muss es ja dann trotzdem in der Realität auch selber erstmal erfahren. Und es hat wirklich alles 1:1 so geklappt. Und dann nach einem Jahr, ich hatte so ein extra Konto für die Wohnung eröffnet, wo dann die Miete draufging, Hausgeld ab, Kreditrate ab und so weiter. Dann habe ich das meiner Macht gezeigt und da waren da 3.000 Euro drauf, weil wir hatten irgendwie 250 Euro positiven Cashflow oder sowas. Und dann hat sie gesagt, ja, wo kommt denn das Geld her? Da habe ich gesagt, das ist der Sinn der Immobilie. Du kaufst sie, du bezahlst dafür nichts. Und damals waren die Preise halt noch ein bisschen niedriger. Deswegen hat man noch trotz Vollfinanzierung auch relativ einfach positive Cashflows generieren können. Ja, und deswegen liegen da jetzt 3.000 Euro drauf. Und dann war ich mir spontan Gedanken gehabt, wenn es so einfach ist, dann machen wir es nochmal. Ich dachte, okay, let's go. Und dann haben wir noch eine zweite Wohnung gekauft und das hat dann irgendwann mein Dad mitbekommen und hat gesagt, na gut, wenn die Mama Wohnungen hat, dann brauchen sie ja auch eine. Und wenn die Mama zwei hat, brauche ich auch zwei. Und so waren dann nach, ich glaube, 2 oder 3 Jahren 4 Wohnungen dann im Familienbestand. Und dann war aber auch Ende, weil meine Eltern waren da schon an die 60 und mehr ging dann da nicht mehr.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob jetzt, ich glaube, in deinem Profil hast du stehen irgendwie über 60 Wohnungen im Bestand, ja. Ne? Wie viele sozusagen mit Papa und Mama zusammen sind. Aber wenn ja. Du sagst, dann hat man sozusagen nach dieser Anfangsphase gesagt, okay, jetzt machst du es alleine oder machst du es eben in der Firma, ja. Weil du dann eben wahrscheinlich auch die Bonität hattest, um sowas selber machen zu können, oder?
Ja, genau. Es hat dann erstmal mich 4 Jahre gekostet und die Selbstständigkeit an sich, weil Selbstständige bei einer Bank zu finanzieren, ist einfach schwierig. Vor allem, wenn sie jung sind, weil die Bank möchte einfach sehen, dass du schon mindestens drei Jahre ein Business machst und auch einen gewissen Gewinn dabei erzielst. Da rede ich jetzt nicht irgendwie von heftigen Zahlen, so weiß nicht, 40.000, 50.000 Euro Gewinn. Aber als Selbstständiger hast du ja immer die Idee, möglichst keinen Gewinn zu haben, damit du keine Steuern bezahlen musst. Und so musste man das dann erstmal aufbauen. Und da habe ich 4, 5 Jahre verloren, wo ich fast nichts kaufen konnte. Ja, aber als das dann da war, dann ging es Stück für Stück eben weiter. Dann habe ich nochmal eine Wohnung alleine gekauft, habe die selber auch renoviert. Und da ein bisschen zu viel bezahlt. Dann das Ganze nochmal auch mit Sanierung gemacht. Dann war es wieder besser und dann kamen die Mehrfamilienhäuser.
Okay, also hast du da in der ersten Zeit dann eben auch Erfahrungen gesammelt, so verschiedene Dinge, ne? Also selber was renoviert, dann vielleicht gemerkt, okay, wenn ich das selber mache, dann habe ich einfach nicht die Geschwindigkeit. Ich hatte mir nämlich noch so die Frage notiert, was war dein teuerster Fehler vielleicht auch? Und es hört sich für mich fast so ein bisschen raus, dass du sagst, ein Fehler vielleicht gar nicht unbedingt, aber der Umstand, dass du 4, 5 Jahre gar nicht kaufen konntest, ist ja für dich wahrscheinlich jetzt rückblickend so, boah, da habe ich echt Jahre verloren, oder?
Auf jeden Fall. Also ich finde so auch die Fragen, was würdest du jetzt rückblickend anders machen, gibt es ja einmal die Antwort nichts, weil deswegen bin ich da, wo ich bin und damit bin ich echt zufrieden und es ist grundsätzlich gut. Aber wenn du jetzt wirklich das aufs Maximum optimieren möchtest, dann würde ich sagen, war schon das Dümmste, mich früh selbstständig zu machen. Die Idee war natürlich, ja, auf der einen Seite sich selber zu entwickeln, für sich selbst zu arbeiten, nicht dieses 9-to-5 zu haben. Aber aus heutiger Perspektive weiß ich, aus meinem eigenen Team, dass es ja auch Arbeitgeber gibt, die nehmen dich mal mit an Johannes, ne? Du leistest für die irgendeinen Teilbereich, weshalb du deine Union verdienst und dann erklär dir aber parallel auch ein paar Sachen. Und so ist das jetzt beispielsweise mit meinem Team hier. Also der Alex hat jetzt, der ist seit 3 Jahren jetzt bei mir, der hat dieses Jahr jetzt, ich glaube vorletzte Woche für 1,4 Millionen sich ein Mehrfamilienhaus gekauft. Der Joel und der Mila haben sich letztes Jahr über 2 Mehrfamilienhäuser gekauft, plus noch ein paar Wohnungen und die sind alle. Also der Alex ist 30, der Joel ist 24 und Mila glaube ich 26.
Würdest du sagen, weil die so eine krasse Bonität haben oder auch weil die genau wissen, wie es geht jetzt?
Ja, also es spielt natürlich beides mit rein. Ohne Bonität kannst du kein Mehrfamilienhaus kaufen, das ist schon so ein Punkt. Gleichzeitig ist es so, wir arbeiten jetzt in einem Büro, ja, und natürlich alle Anrufe, die ich mache, kriegen die teilweise schon auch mit und deswegen sehen die ja, wie funktioniert das Business, ja, und stellen dadurch natürlich auch gewisse Anforderungen an eigene Projekte und kriegen auch Bock auf bestimmte Sachen und ich mache es dann einfach so, ich kann ja auch nicht alles auf der Welt kaufen, was mir irgendwie angeboten wird und was cool ist. Und immer wenn da irgendwie was mit dabei ist, wo ich sage, das passt bei mir jetzt gerade nicht rein, weil ich vielleicht gerade schon 3, 4 Finanzierungen habe. Ich weiß aber, einer der Jungs sucht, dann schiebe ich das einfach darüber und dann kaufen die das. Und so lernst du natürlich auf der einen Seite die Fuck-Up-Stories ohne selbst involviert zu sein, weil ich die auf meinen Schultern trage und gleichzeitig kriegst du Zugang zu dem coolen Markt, wo vielleicht was übrig bleibt, was ich nicht nehme. Und das hätte ich mir für mich selber rückwirkend natürlich auch irgendwo gewünscht. Auf der anderen Seite hatte ich damals auch keine Ahnung, wo ich mich da hätte melden sollen. Klar kann man natürlich dann mit LinkedIn, Recherche, Google und so bestimmt ein paar Sachen machen. Aber ich würde sagen, das war eine der teuersten Sachen.
Ja, und du hast mit 24 deine GmbH gegründet?
2016, ja, 23, 24 habe ich meine erste gegründet, genau.
Okay, und dann 6, 7 Jahre später sagst du, okay, ich habe jetzt über 50 Wohnungen, ich habe meine Angestellten, ich bin finanziell frei. Das ist ja schon ein kurzes Fenster, muss man sagen. Also das schafft, glaube ich, nicht jeder zu sagen, pass auf, ich habe 5 Jahre, 6 Jahre gebraucht und jetzt muss ich nicht mehr, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jetzt bin ich auf jeden Fall in so einem Fahrwasser, wo ich eher schaue, wie kann ich andere voranbringen, wie kann ich mein Team ausbauen. Das ist ja schon sehr respektabel.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin glücklich, dass es so funktioniert hat. Ich würde sagen, da war auch ja ganz viel Segen von oben mit dabei und schon irgendwie eine gute Guideline, sag ich mal. Klar, wenn du jetzt in der Branche bist, da gibt es auch andere, die sind dann schneller. Also wie viel habe ich getroffen? Wie gesagt, dann irgendwann die erste Million hatte ich mit 30 in der Tasche. Ja, oder Tim Rasenbring, mit dem war ich jetzt neulich im Stadion. Der ist noch nicht mal 30 und dreht noch viel größere Räder. Was natürlich Sky is the limit, da geht immer noch mehr, aber trotzdem ist das ja ist schon gut.
Ja, wie würdest du sagen, hat dich dein Elternhaus beeinflusst? Also, weil ich finde, so Pastorenfamilie ist jetzt erstmal ungewöhnlich. Also hat man, glaube ich, nicht viele. Vor allem, die dann so einen Weg einschlagen. Das ist ja, finde ich, interessant. Ja. Du bist ja jetzt auch Papa. Ja. Wie bringst du das so unter einen Hut? Also die zwei Themen interessieren mich auf jeden Fall.
Also erste Frage, wie hat mich mein Elternhaus beeinflusst? Positiv nicht, sondern es gab mehr Gegenwind. Also gerade so das Thema Selbstständigkeit war familiär bedingt. Also in meiner Familie gab es keine Unternehmer. Mein Onkel, der hatte sich mal selbstständig gemacht und auch noch eine GmbH gegründet mit 2 weiteren. Das lief sehr steil ab und noch steiler, doch richtig, richtig nach unten. Und deswegen hieß es, Hunde, keine GmbH, hatte ich nicht selbstständig, auf keinen Fall noch mit 2 anderen. Und genau das habe ich gemacht. Dann muss man natürlich kacke. Dann das Thema Aktien, Immobilien. Aus der Sicht meines Vaters als Pastor auch schwierig. Ich kriege es mit dem Glauben sehr, sehr gut vereinbart, weil für mich wird es dann schwierig, wenn du Geld geil wirst, also wenn es wie so eine Sucht wird. Ne? Wenn du das jetzt irgendwie, wenn man ein bisschen religiös wird, religiös reingeht, Jesus hat auch Wein getrunken und trotzdem ist Wein im Übermaß scheiße. Mhm. Und genauso ist es mit Geld. Also wenn du irgendwie da nur noch deine da bist und dich nur daran misst, dann glaube ich, wird es ungesund, aber bis dahin ist das ein geiles Tool und man kann auch super viel spenden. Das habe ich jetzt dieses Jahr gemacht, hatte so eine Zielsumme für mich im Kopf, die ich gespendet habe und auf die ich auch sehr stolz bin und damit sehr, sehr viel Gutes ja auch machen kann. Also das ist zur ersten Frage. Gleichzeitig haben mir meine Eltern aber auch Freiraum gegeben und sich dann nicht wirklich eingemischt, sondern es gab den Gegenwind, aber ich durfte trotzdem machen, was ich wollte. Und das ist ja auch wichtig. Ja, und jetzt heute als Vater und als Unternehmer ist das, glaube ich, so ein bisschen die schwierigste Aufgabe, die ich für mich selbst habe, weil wenn du kompetitiv bist und ja dich mit irgendwie den Besten der Branche messen willst, dann ist das, ich vergleiche es einfach mal im Sport, du musst natürlich viel Einsatz geben. Wenn du im Sport sagst, naja, ich muss irgendwie, weiß ich nicht, um 14 Uhr nach Hause, weil meine Familie ist da, kannst du nicht so viel trainieren wie die anderen und dem noch nicht so gut werden wie die anderen.
Ja.
Und ich versuche beides zu vereinigen, weil ich habe gesagt, wenn ich eine Familie aufbaue, dann will ich das in jungen Jahren machen, damit, wenn meine Kids mal in die Pubertät kommen, ich trotzdem noch der jüngere Vater bin und ein bisschen was mit denen machen kann. Weil bei mir war es so, mein Dad war 38, als ich geboren worden bin. Und als ich dann irgendwie 14, 15 war, da hatte der dann einen doppelten Bandscheibenvorfall, Kreuzbandriss, da ging halt nichts mehr.
Wobei der Kreuzbandriss auch beim jungen Papa beim Kicken passieren könnte.
Ja, klar.
Aber ich weiß, was du meinst, klar.
Und es gibt ja auch welche, die mit 60 noch topfit sind. Ne? Aber das ist so weit in der Zukunft und ich will die Wahrscheinlichkeit hochhalten, dass das bei mir nicht so ist. Deswegen wollte ich das früh machen und gleichzeitig aber auch für meine Familie da sein. Weil wenn man den finanziellen Background sich geschaffen hat, dann finde ich, ist es einfach auch schön, Zeit mit der Familie verbringen zu können. Vor allem, weil die ja auch sehr, sehr begrenzt ist. Es gibt ja irgendwelche Studien, die sagen, sobald die Kiddies 12 Jahre alt sind, hast du 90% der Zeit mit ihnen schon verbracht. Mhm. Weil die dann viel rausgehen und sowas. Ja. Und das bringt mich so ein bisschen immer vor die Frage und auch die Schwierigkeit zu sagen, auf der einen Seite habe ich Bock zu arbeiten, das macht richtig Spaß. Das wusste ich früher nicht, sondern ich habe meiner Frau immer gesagt, naja, wenn ich es nicht mehr muss, dann mach's nicht mehr. Dann will ich nur noch die Dinge machen, die mir Bock machen. Jetzt macht aber das Arbeiten Spaß. Und auf der ja, auf der anderen Seite will ich auch bei meinen Kindern dabei sein und Family-Zeit haben. Und ja, da muss man einfach so ehrlich zu sich sein, dass man ein bisschen unternehmerisch zurückstecken muss und das eigene Ego ein bisschen eindämmen muss. Aber
wie so oft, Balance am Ende macht wahrscheinlich ganz viel aus.
Ja, auf jeden Fall.
Bei dem gut gerecht zu werden. Sehr interessant und fühle ich auf jeden Fall die Situation. Lass uns jetzt mal nicht unbedingt die typische Frage stellen, was sind denn die drei Dinge, auf die man achten sollte beim Immobilienkauf? Das habe ich schon rausgehört. Ja. Aber ich glaube, es ist ein Thema, was einfach super viele Leute umtreibt. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sich das gar nicht zutrauen, eine eigene Immobilie zu kaufen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass das mit ganz viel Risiko verbunden. Also einen Monat mal nicht vermietet oder so, ist dann schon irgendwie Albtraum-Szenario für viele.
Ja.
Oder viele wissen eben auch nicht, wie fange ich da überhaupt an und machen vielleicht dann eben auch teure Fehler am Anfang. Und was würdest du sagen, jetzt aus deiner Erfahrung, ist denn vielleicht so die ideale Immobilie für jemanden, der noch keine Immobilien hat, der einfach sagt, ich möchte da rein starten. Was würdest du empfehlen?
Das ist ganz witzig, dass du das jetzt fragst, weil ich habe gestern dazu ein Skript geschrieben für ein Reel. Das ist genau im Prinzip, ich glaube, der Titel soll heißen, wenn du dieses Jahr noch eine Immobilie kaufen willst, aber keine Ahnung wissen wie, dann würde ich das so und so machen. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen wiederzugeben, was ich da gestern runtergeschrieben habe. Also als erstes würde ich mir eine Stadt aussuchen, die Branche nennt man es dann irgendwie B- oder C-Lage ist. Das heißt, irgendeine Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern. Die Zahl ist deswegen so wichtig, dass wenn du mal eine Mieterfluktuation hast, mal einer auszieht, dass du eben auch einen gewissen Mietmarkt hast und sofort wieder einen findest. Weil das, was du angesprochen hast, du hast mal einen Monat Leerstand, der tut weh. Und wenn aus dem Monat mal ein halbes Jahr wird, dann ist das echt viel Geld und für viele echt teuer und dann wird es schwierig. So. Und das Problem, was wir in Deutschland allerdings haben, ist, dass wir so risikoavers sind. Aktien sind ja gefährlich. Mein Vater beispielsweise, der findet Aktien einfach scheiße, weil man kennt halt irgendwie drei Leute, die mal in der Dotcom-Blase ihr Geld verloren haben. Gleichzeitig gibt es ja wissenschaftliche Befunde, dass so langfristig mit Aktien, also über 20 Jahre Zeiträume, gab es noch keinen einzigen, der weniger als 5 oder 6% Wertsteigerung gemacht hat im Aktienbereich. Also es gibt ja die Belege dagegen. Aber schlechte Nachrichten verbreiten sich ja bekanntlich besser als gute. So, und dann ist es so, dass die Leute immer denken, wenn da mal an der Immobilie was ist, dann will ich das ja selbst irgendwie gestalten können und wollen deswegen am liebsten nur das Nachbarhaus oder ein gleiches Dorf kaufen. Mhm. Und genau das ist das Risiko, dass wenn da mal einer auszieht, dann hast du vielleicht in einem 500-Seelendorf oder 1.000 oder 10.000 nicht direkt jemand Neues. Deswegen würde ich mir eine Stadt suchen mit 100.000 Einwohnern, am besten vielleicht noch eine Uni oder sowas. Vielleicht ein paar gute Arbeitgeber, Konzerne in der Nähe, vielleicht auch gut angeboten. Also einfach diese Klassiker. Ich würde mir eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung aussuchen, weil das sind so die meist nachgefragtesten Wohnungen. Einzimmerwohnungen sind natürlich im Preis vom Volumen her niedriger und erschwinglicher. Und gleichzeitig deswegen aber auch so ganz klassische Einsteigerwohnungen, weshalb die Nachfrage danach hoch ist und du dann pro Quadratmeter mehr bezahlst als bei einer 2- oder 3-Zimmer-Wohnung. Über 3 Zimmer, da bist du doch schon wieder in einem Bereich, der schwieriger zu vermieten ist. Dann geht es eher so an Familien, die wollen aber vielleicht lieber Reihenhäuser oder generelle Häuser, falls sie es sich leisten können. Deswegen so 2-3-Zimmer-Wohnungen in einer B- oder C-Lage. Beispiele dafür sind Wuppertal, deswegen bin ich hierher gezogen. Aber auch generell so die NRW-Region, Ruhrpott, Essen, Oberhausen, Dortmund oder Rhein-Neckar-Region, Mannheim, Ludwigshafen, irgendwie sowas. Ja, das ist eigentlich, sind so Beispiele. Koblenz kann man auch noch mitnehmen. Das sind so die Gebiete, in denen wir ein bisschen unterwegs sind. Es gibt natürlich noch viele andere, aber das so als Beispiel. Dann würde ich gucken, dass die Wohnung leer ist. Na, das wird auch Immobilien-Scout ein bisschen rumsuchen, auch das mehrere Wochen machen, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, so wie ich das früher auch gemacht habe. Was ist da ein guter Preis? Die Filter nach 2- und 3-Zimmer-Wohnung kann man ja einstellen. Dann würde ich mir eine leere Wohnung suchen, damit du dir deinen Mieter auch selber raussuchen kannst. Weil auch da habe ich ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Oder das ist, glaube ich, auch einfach normal, dass wenn du jetzt, ich sag mal, Häuser kaufst mit mehreren Wohnungen, dann gibt's immer mal wieder Mieter, die du vielleicht nicht haben willst und wo du nicht alle Informationen vom Verkäufer übermittelt bekommst beim Kauf. Und dann hast du sie halt. Und wenn du eine leere Wohnung kaufst, kannst du ja selber raussuchen. Ich würde schauen, dass ich keine renovierungsbedürftige Wohnung hole, sondern einfach eine, die vermietbar ist. Kein Luxus, sondern einfach für die breite Masse, weiß ich, Laminat, Vinyl. Wenn das Bad jetzt älter als 30 Jahre ist, dann kann man da nochmal irgendwie neue Fliesen und sowas reinpacken. Wände weiß. Aber ja, nichts Wildes, weil am Ende des Tages muss man ja dann die Silbe einziehen, sondern es soll einfach irgendwer, der das zahlen kann, da einziehen. Genau. Und dann kann man sich so eine Milchmädchenrechnung aufmachen, sagen, ich habe einen Kaufpreis, ich habe gesetzliche Kaufnebenkosten, noch einen Makler, das muss ich ja am Ende dafür bezahlen. Dann kriege ich von der Bank bestmöglich die Summe. Vielleicht muss ich ein bisschen Eigenkapital mit einbringen, kann eine Miete veranschlagen. Auch die kann man sich ja selbst vorher errechnen, indem man einfach genau die gleichen Filter setzt bei ImmoScout, nur jetzt nicht nach Wohnung kaufen, sondern Wohnung mieten sucht. Und dann siehst du ja, was wird denn am Angeboten für welchen Preis. Und wenn du dich in dieser Region bewegst mit dem Zustand, der dafür auch passend ist, dann weißt du auch, was ich dafür verlangen kann. Ziehst die Kreditrate davon ab und dann gibt es noch das Hausgeld und dann hast du eigentlich schon alle Zahlungsströme, die auch dem Konto, was du dir vielleicht dafür anlegst, tatsächlich abgehen. Dann gibt es noch ein paar steuerliche Sachen, die werden aber immer nur zu deinem Vorteil, weil du mit Immobilien einfach geil Steuern sparen kannst. So würde ich es machen.
Okay, und dann hat man die erste Wohnung und dann sagt man, okay, vielleicht tut es jetzt noch die zweite auf, weil du bei Immobilien-Scout über was stolperst und sagst, die ist es auch. Und irgendwann kommt wahrscheinlich bei vielen dann der Gedanke, ach, Hausgeld, Wohneigentümergemeinschaft, irgendwelche Abstimmungen, ne? Der eine hat kein Geld, um irgendwie das Dach mit neu zu sanieren. Ich möchte sozusagen das alles in meinen Händen haben. Ja. Mehrfamilienhaus. Du hattest mal gesagt, ja. Du hast auch dann Mehrfamilienhäuser gekauft. Auch, glaube ich, von einem DAX-Konzern hast du in einem Video beschrieben. Ja. Was meinst du so, wann kommt so der Moment, wo man sagen kann, okay, jetzt kannst du eigentlich auch größer denken?
Ja, oder wie war es bei dir? Ja, also ich hatte, glaube ich, 8 Wohnungen oder so, 7, 8, 9, irgendwie sowas hatte ich und wollte dann halt auch höhere Skaleneffekte haben. Ne? Weil der hauptsächliche Vorteil von Mehrfamilienhäusern aus meiner Sicht ist, dass du einfach einen Massenrabatt quasi hast. Das ist wie, wenn du jetzt zum Autohändler gehst oder zum Mercedes-Händler und sagst, ich hätte gerne 20 E-Klassen, dann kriegst du die für einen anderen Preis, als wenn du 20 mal einzelne kaufst. Und das, also genau diesen gleichen Effekt gibt es bei Häusern eben auch. Und deswegen kannst du ja am Ende den gleichen damit erzielen, weil die Wohnfläche und die Vermietbarkeit ist ja das Gleiche. Du zahlst einfach nur am Einkauf dafür weniger. Gibt natürlich auch ein paar Hindernisse. In den seltensten Fällen hast du jetzt ein leeres Mehrfamilienhaus. Sowas ist ganz, ganz selten. Und meistens sind die vermietet, meistens auch nicht marktgerecht, sondern ja, gerade jetzt in der aktuellen Phase, wenn man jetzt 10 Jahre zurückgeht, war der Mietmarkt ja nochmal komplett anders als heute. Der ist ja heute schon ordentlich heiß. Vor 10 Jahren war das noch nicht der Fall. Und demnach, die Leute, die vor 10 Jahren gekauft haben, gibt es ja auch ganz viele, die machen dann halt 10 Jahre nichts an den Mieten. Und dann hast du da einfach unterirdische Mieten und musst die erstmal entwickeln, musst Arbeit reinstecken. Ja, aber es rechnet sich unter dem Strich ja trotzdem. Und deswegen aus meiner Sicht irgendwie, wenn du 2, 3 Wohnungen hast, Bock da drauf hast und auch die finanzielle Stärke hast, kannst du das machen. Und gerade das Thema Finanzstärke ist der schwierigste Punkt, weil bei Wohnungen hast du einfach kleinere Volumina und dann ist es für eine Bank auch mal einfacher, die auch die Nebenkosten noch mit zu finanzieren. Das ist bei Mehrfamilienhäusern dann doch sehr, sehr, sehr schwierig geworden. Und demnach brauchst du da einfach viel mehr Kapital, welches du auch ausgibst.
Ja.
Und das muss man ja auch angespart werden.
Ja. Du machst ja mit deiner Firma Cashflow Quartier, machst du eben auch Beratung, also du begleitest Leute beim Kauf ihrer Immobilie und du machst ganz viel Content. Wie hilft dir sozusagen der Content? Weil wenn man jetzt einfach nur reinschaut und sagt, okay, der kauft Immobilien und guckt irgendwie, dass er die besten Deals kriegt.
Ja,
was machst du darüber hinaus dann in der Firma? Weil ich nehme mal an, du musst natürlich immer schauen, dass du mehr Eigenkapital generierst, um eben weitere Objekte dann kaufen zu können, oder?
Ja, also die Idee ist im Prinzip damals auch mit um meinen ersten Wohnungen entstanden, weil ich dieses System einfach selbst so geil fand. Ich nenne es immer moderne Gelddruckmaschine, weil es ja wirklich so ist, wenn du eine Immobilie kaufst und nichts dafür zahlst und die zahlt sich von alleine ab, dann ist es wie Gelddrucken. Ne? Dann machst du das ein paar Mal und dann bist du finanziell frei. So, und das war so leicht für mich damals als junger Spund, der irgendwie noch grün hinter den Ohren ist. Weil ich dachte, wenn es so easy ist, warum macht das nicht jeder? Und habe das anderen Leuten gezeigt, dass meine Kumpels das irgendwie auch machen können. Mehr oder weniger damals keiner geglaubt. Und so fing dann aber die Idee an, die Leute darin zu beraten. So, und ja, nach ein paar Jahren, nachdem die Erfolge dann auch sichtbar wurden, war die Glaubwürdigkeit dann auch mehr da und dann fing das langsam an. Dann musst du natürlich damit auch irgendwie Geld verdienen, weil ich sag mal so, wenn ich jetzt regelmäßig neue Wohnungen kaufen will, will auch eine Bank sehen, dass ich selbst ja auch irgendwo mit Geld verdienen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, bei den Wohnungen bleibt ja was hängen.
Ja.
Ist auch so. aber eine Bank rechnet mit Sicherheitspuffer. Die nimmt beispielsweise, wenn du jetzt eine Wohnung an Studenten vermietest, ich sag mal, kriegst dafür 1.000 Euro, normal würdest du am 800 kriegen, rechnet eine Bank nur mit 600, weil sie sagt, naja, Studenten und High Rent zählt bei uns nicht, wir nehmen die normale Miete und dann kannst du ja auch mal irgendwie Ausfälle geben, also nur 600. Und dann bist du auf Banken, auf der Bankrechnung halt recht schnell da, dass du nichts mehr verdienst. Und demnach ist die Frage, wie hältst du dich trotzdem auch auf der Bankenrechnung über Wasser? Und deswegen muss man oder muss ich immer auch mal wieder was vermitteln, mal was verkaufen. Und habe dadurch dann das Business gestartet, dass ich sage, komm, ich helfe anderen Leuten im Prinzip den ähnlichen Weg zu gehen und übernehme dabei möglichst alles, weil die Erfahrung, die ich dann gesammelt habe, ist gerade auch im Studium, ich hatte da ein ganz gutes Umfeld von Leuten, die danach auch echt gutes Geld verdient haben, die dann gesagt haben, ey, ich finde es geil, ich will Real Estate machen, aber ich habe gar keine Zeit. Ich bin jetzt Unternehmensberater bei bla 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 und muss jetzt hier meine 60, 70 Stunden machen. Wie soll ich denn da jetzt noch besichtigen? Um 21 Uhr lässt mich kein Makler mehr in die Wohnung rein. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann mache ich hier eine Dienstleistung und mache im Prinzip diesen ganzen Abwasch dafür. Ja, und dann hat sich eben das Business entwickelt, dass ich gesagt habe, komm, dann kaufe ich die Häuser, entwickle die dahin, dass das geile Kapitalanlage sind und gebe das dann genau denjenigen, die sich eh um nichts kümmern können. Die verdienen dann damit das Geld, ich manage das, habe da auch meine Fees drin und so ist das Business entstanden.
Okay, also für die angesprochenen 150 bis 300 Euro, die das im Monat kostet, ist das dann pro Immobilie oder?
Ja, pro Wohnung, genau.
Ja, okay.
Am Ende des Tages, ich sage das immer so, am Ende des Tages sind es wahrscheinlich eh unter 100 Euro.
Ja.
Ich ticke immer so, dass ich lieber was Schlechteres sage und es besser dann liefert. Mhm. Das hat verkaufstechnisch die Mehrheit halt andersrum zu machen. Genau, und dafür kriegst du dann quasi die erste Wohnung. Und über die nächsten Jahre hast du dann immer Mieterhöhungen, sodass du ganz häufig nach, weiß nicht, 3, 4 Jahren auch schon aus diesem Eigenbeitrag raus bist und dann quasi das gar nicht mehr spürst und auch schon die nächsten Wohnungen kaufen kannst. Und so haben wir jetzt schon ein paar Erfolgsstories von Leuten, die der eine hatte 17, 18 Wohnungen und auch ganz klassisch irgendwie mit 3 netto gestartet. Andere haben 12, 13 Wohnungen in 2 Jahren gekauft. Sind dann gut angestellt bei einem DAX-Konzern. Ja, also.
Okay, also wächst dann jeder, der mitmacht, im Prinzip mit euch gemeinsam. Na, und ihr habt und ihr könnt sozusagen auch von den Skaleneffekten profitieren.
Genau.
Und jeder Einzelne vielleicht dann auch, sodass man sagt, okay, die Fee, die da mit drin ist, die holt man aber auch auf der anderen Seite über so einen Skaleneffekt wieder mit rein.
Ja, und vor allem halt der Aufwand, der dahinter steckt. Ne? Weil das Immobilien ist am Ende auch ein People's Business. Du hast mit Mietern zu tun. So, und das, was sich aus meiner Sicht am besten rechnet, ist halt Wohnungen für die breite Masse. Jetzt musst du aber auch der Typ sein, der damit klarkommt, wenn halt einer aus der breiten Masse sich irgendwie am Freitagabend um 18 Uhr bei dir meldet, telefonisch, und True Story sagt, ja, der Schrank hängt schief. Da habe ich gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, warum der Schrank schief hängt. Ja, komm vorbei und mach den wieder gerade. Ich sage, sicher komme ich da jetzt nicht vorbei und mach den gerade. Der hing vorher gerade, kümmere dich selber darum. Ja, und da gibt es ja dann auch unterschiedliche Charakteristik-Eigenschaften an Menschen, die dann sagen, ich komme damit klar oder ich komme damit nicht klar. Und wir nehmen eben auch den Aufwand komplett ab, dass unsere Investoren, ich sag mal, geschützt sind und deren Daten gar nicht an die Mieter gelangen, sondern die Mieter sich immer bei uns melden, wir uns um all die Themen kümmern und ja, man somit dann damit nichts zu tun hat.
Ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb Leute dann eher in der eigenen Stadt was kaufen, weil die sagen, wenn da mal was ist oder jemand sich meldet, dann möchte ich gerne schnell da sein. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe irgendwas, was 500 Kilometer entfernt ist, ja, dann kann ich dem Mieter sagen, ich kann jetzt nicht vorbeikommen, kümmer du dich. Oder genauso natürlich, wenn es dann um die Neuvermietung geht oder eine Renovierung, was, glaube ich, dann viele davon abhält.
Ja, also es hat auf jeden Fall auch Risiken. Also klar, ich drücke das jetzt positiv aus, das ist mein Business und bei uns funktioniert das auch so. Fast ausschließlich gute Google-Rezensionen und die sind nicht gekauft. aber ich kriege ja auch viele Stories mit, auch von Investoren, die vorher mal woanders gekauft haben. Oder auch sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Aufwand, ich will, dass das jetzt jemand für mich macht, dafür zahle ich auch ein bisschen was. Ja, dass das eben in unseren Händen ist. Und deswegen sage ich immer, bevor, das ist auch noch ganz wichtig zu der Frage, die du vorab gestellt hattest, wenn man jetzt eine Wohnung kaufen will, was sollte man machen? Auf jeden Fall irgendwie 5, 6, 7, 8 Vergleichsangebote sich einholen. Auf gar keinen Fall das nächstbeste kaufen, Weil die Fehler, die man dann im Immobilienbusiness macht, man kauft meistens ja sechsstellig ein, das ist dann schon viel Geld.
Also meinst du Vergleichsangebote im Sinne von anderen Immobilien, die vergleichbar sind, oder meinst du die Finanzierung?
Ja, Finanzierung ist weniger wichtig, macht auch Sinn, das zu vergleichen. Ich bin generell eben auch Fan von Vergleichen, sondern auch von Vergleichsangeboten von Immobilien. Das heißt, wenn du dich da ein bisschen rumsuchst und dir eben eine rauspickst, besichtige nicht nur eine und tausch die dann, das kannst du irgendwann machen, weil du Profi bist, sondern schau dir wirklich noch ein paar andere an und tausch dich mit Leuten aus, bei denen du meinst, dass die Ahnung davon haben. Schreib dir auf, was die sagen. Und auch wenn du dich in die Hände von jemand, von einem Dienstleister, von einem Professionellen geben willst, wie das jetzt vielleicht bei uns der Fall ist, vergleich trotzdem.
Ja.
Weil am Ende willst du für dich den besten Call machen. Und klar, das ist dann immer für diejenigen, die dann da getestet werden, scheiße. Aber wir haben für uns auch den Anspruch, die Besten zu werden oder zu sein und demnach auch zu siegen. Und dann muss man ja auch kompetitiv und offen dafür sein, dass sich Leute auch ein bisschen umschauen. Und gerade weil ich weiß, was da am Markt sonst so passiert, empfehle ich halt nochmal mehr.
Da kommt auch so ein bisschen der Strukturvertriebler in dir raus, dass du sagst, wir wollen die Besten sein. Und ich glaube, der Vergleich ist natürlich, wenn man selber gut ist, auch hilfreich, wenn man vielleicht sieht, ey, andere machen es nicht so gut. Jetzt hast du viele Argumente gebracht, die vielleicht auch so Bedenken entkräften, ne? Für Leute, die sagen, oh, ich habe da noch so ein bisschen Vorbehalte. Hast du vielleicht aus den Jahren, in denen du jetzt Immobilien vermietest, irgend so eine, ich will jetzt nicht sagen Horrorstory, aber irgend so ein Szenario, wo du sagst, boah, das war schon krass, ja, mit Mietern oder mit Dienstleistern in Renovierungen, was auch immer, oder was man hier einfach mal erwähnen kann?
Ja, das viele. Da können wir nochmal 40 Minuten drüber aufnehmen. Also selbst kann ich sagen, ich habe ein Haus gekauft in Duisburg. Duisburg ist jetzt keine B- oder C-Lage, sondern eher D, also schlechter. Man weiß ja, Duisburg ist jetzt nicht Heidelberg oder sowas. Man hat ein anderes Klientel dort. Das war zur Hälfte leer, zur Hälfte vermietet. Dann habe ich es gekauft. Im ersten Monat habe ich aber nicht 50% Mieten erhalten, sondern nur 20, 30. So, und wenn du dann halt für fast 1 Million einkaufst und dann ein bisschen was fehlt, dann ist die Rechnung schnell echt tiefrot. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Dann muss man da hingehen, muss mit den Mietern sprechen, muss Lösungen finden. Und meine Lösung war dann, ihr braucht da nichts mehr zurückzubezahlen, das Geld ist weg, aber gebt mir die Schlüssel und zwar schnell, dass ich selbst mir neue Mieter reinsetzen kann und die Wohnung dann leer habe, weil das Klientel, was da drin ist, ich war jetzt auch nicht so extrem scharf da drauf. Genau, das habe ich gemacht, das war ganz gut. Dann habe ich bei der Neuvermietung bei einer Wohnung richtig ins Klo gegriffen. Es war eine rumänische Dame mit 2 Babys auf dem Arm. Da habe ich gedacht, komm, weil die hat mir ja fast ein bisschen so vorgeheult. Ich sagte, okay, alles klar, hast von deinem Mann getrennt, suchst jetzt eine Bude, Jobcenter bezahlt, hier, geh rein, kein Problem, ja, mit 2 Babys. Und kurz drauf waren da 11 Leute drin. Ja, 11 Leute drin. Irgendwann habe ich auch mitbekommen, dass da ein Prostitutionsgeschäft drin betrieben wurde. Ich habe da eine Räumungsklage betrieben. Das hat mich ein bisschen Zeit gekostet und dann war ich irgendwann mit der Polizei da und habe die gefragt, wie ist der Titel, können wir da rein? Haben die gesagt, ja, sie dürfen es nicht öffnen, aber der Titel sagt, es ist meine Wohnung, ich darf öffnen. Weil ich gesagt, dann darf ich die Tür jetzt auftreten. Ja, dann habe ich das probiert, habe gemerkt, dass das doch da nicht so leicht ist.
Weil 11 Leute hinter der Tür standen.
Nee, die war tatsächlich leer. Aber es ist ja auch so, wenn dann da Polizei anrückt mit Blaulicht und sowas, das spricht sich schnell rum und dann sind die auch schnell wieder weg. Ja, aber da waren dann Personalausweise von Leuten, die einen Haftbefehl hatten, mit denen ich vorher schon ordentlich diskutiert habe. Da waren auch Prostitutionsscheine drin und so. Also es hat auf jeden Fall auch ein bisschen Geld gekostet. Man lernt daraus, ja. Ja, sowas habe ich miterlebt, aber genauso halt auch Storys, ja, von anderen Leuten, die Immobilien gekauft haben. Auch über Dienstleister, wo da nicht fertig gebaut worden ist oder man dann extreme Mängel im Nachgang hat, die Firmen pleite gehen oder auch teilweise meiner Meinung nach mit Vorsatz einfach was schön gerechnet wird. Und man aus Erfahrung, also wenn man in dem Business ist, dann weiß, das geht jetzt noch 2 Jahre gut und dann knallt es irgendwann. Aber ja, einem Käufer, das anders suggeriert wird vom Vertriebler. Ja. Also deswegen, ich kann das schon verstehen. Also Immobilien sind nicht so, wenn man sich auskennt, dann ist es eine einfache und coole Sache. Auch wenn man einen geilen Partner hat, dann würde ich sagen, hast du damit gar nichts verkehrt, dann ist es the way to go, um passiv Vermögen aufzubauen und finanzielle Freiheit zu erreichen. Gleichzeitig solltest du halt nicht dem nächstbesten vertrauen.
Ja.
Das ist, glaube ich, so eine gute Headline.
Sehr gut. Bevor wir gleich zum Abschluss kommen und so ein bisschen schauen, was liegt bei dir in der Zukunft jetzt noch an? Was hast du auf den Plan? Was stellst du dir vor? Habe ich noch so ein inhaltliches Thema, wozu du auch schon das ein oder andere Video gemacht hast? Und ich finde es interessant, weil es, glaube ich, für viele auch relevant ist. Und zwar sagst du in einigen Videos, vererbe deine Immobilien nicht deinen Kindern, sondern verkaufe sie ihnen. Vielleicht kannst du das einfach nochmal ganz kurz darlegen, weil ich denke, manche hören vielleicht auch zum ersten Mal davon. Und wenn es denn wirklich so clever ist, dann sollten wir es hier noch mit reinnehmen.
Ja, das ist auf jeden Fall clever, weil es extrem viele Menschen betrifft. Also vorher eine ganz scharfe Eingrenzung, das gilt für alle Eltern oder Kinder, deren Eltern Familien, also Immobilien besitzen, die mehr als 400.000 Euro wert sind. Weil 400.000 ist die Erbschaftsgrenze. Alles drunter ist steuerfrei, darüber zahlst du Erbschaftssteuer. So, wenn es jetzt darunter liegt, dann kannst du auch verschenken, alles egal.
Also wenn du nur die Immobilie schenken würdest, muss man ja sagen.
Ja, genau.
Und gut, steuerlich hat es
ein paar Vorteile. Steuerlich hat es trotzdem ein paar Vorteile. Aber anyways, stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt eine Immobilie, die kostet eine Million. Oder ist eine Million wert. Und wenn man die jetzt vererben würde, 400.000 davon wären erbschaftssteuerfrei, die anderen 600.000 würden der Erbschaftssteuer unterliegen. Wenn jetzt nicht genügend liquide Mittel auch da sind, hätte man schon mal das Problem, dass man die Immobilie veräußern muss, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen, was ja schon völlig bekloppt ist. So, was man jetzt machen kann, ist, und man verkauft diese Immobilie an die Kids oder an die Erben. Dadurch, dass es eine direkte Blutslinie ist, fällt keine Grunderwerbssteuer an, sondern damit lediglich nur Notar- und Grundbuchkosten. Das sind 1,5% der Summe. Klar, bei einer Million trotzdem 10.000 Euro, aber ist im Verhältnis relativ gering. So, dadurch, dass man das jetzt verkauft, kann der Käufer das Objekt steuerlich nochmal komplett neu abschreiben, auch auf Basis von 1 Million. Und das ist insofern spannend, weil du Immobilien in Deutschland mindestens nur 2% abschreiben kannst. Wenn du ein Restnutzungsdauergutachten machst, sollte man immer machen. Kleiner Tipp nochmal vom Profi. Kann man es auch zu Richtung 3-4% abschreiben.
Kann man das auch mittendrin machen? So einen Rest?
Kannst du auch mittendrin
machen. Also ich könnte jetzt einfach sagen, hier, ich würde das gerne nochmal neu bewerten lassen.
Ja, okay. Genau. Und dann kannst du eben 3-4% abschreiben. Bei einer Million sind es schon mal 40.000 Euro, die du steuerlich machen kannst. Und wenn du jetzt irgendwie 70 verdienst, dann sparst du dir schon die Hälfte, also mehr als die Hälfte deiner Steuern. Das ist schon geil, ja. Die Frage ist immer nur, wie fließt jetzt die Million vom Käufer zum Verkäufer? Und das kann man über ein sogenanntes Verkäuferdarlehen gestalten. Sprich, die Eltern geben quasi ein Darlehen, die sagen, also man unterzeichnet einen Kaufvertrag, in dem steht jetzt drin, die Kiddies müssen 1 Million an die Eltern bezahlen. Die Eltern geben aber ein Darlehen und sagen, pass auf, du musst es mir nicht auf einen Schlag bezahlen, sondern wie bei einer in Raten. So, jetzt ist ja das Elternhaus meist nicht vermietet, sondern da wohnen ja wahrscheinlich die Eltern noch drin. Also könnte man das Ganze jetzt so gestalten, dass die Eltern an die Kinder eine Miete bezahlen und die Miete ist in etwa so hoch wie die Rate, die die Kinder an die Eltern bezahlen. Dann ist das gefühlt eine 0-auf-0-Rechnung und das Objekt wird kaufvertragsrechtlich Stück für Stück an die Eltern abgezahlt beziehungsweise an die Kinder dann letztendlich übergeben. Sollten die Eltern irgendwann sterben, dann hat man natürlich noch eine gewisse Restsumme, die aber niedriger ist als diese 1 Million und demnach darauf gegebenenfalls dann Erbschaftssteuer. Warum ist es deutlich niedriger, als wenn man es direkt quasi vererbt? Und wenn die Eltern noch eine Weile leben, kann es auch komplett abbezahlt sein bis dahin. Und das ist halt ein ziemlich smarter Weg, nicht nur aufgrund dessen, dass man da die Erbschaftssteuer umgehen kann, sondern eben auch diese Abschreibungsthematik, die man hat. Weil Steuern sparen, es gibt ja wenig, was im Deutschen mehr Spaß macht als das. Und in dem Zuge kann man schon massenhaft Steuern sparen.
Ja, wobei ich glaube, die Leute zahlen nicht gerne Steuern, aber Steuern sparen aktiv, damit beschäftigen sich doch gar nicht so viele Leute, wie man denkt.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Gut, aber dann haben wir...
Und noch ein Punkt. Gleichzeitig ist das sehr cool für die Kiddies, weil wenn die jetzt eine andere Immobilie kaufen wollen, können die zur Bank gehen und sagen, wir haben ja schon eine Immobilie, die ist schon 1 Million wert. Und da ist kein Darlehen drauf, sondern nur das von den Eltern. Und das ist sehr bonitätssteigernd.
Okay, also auch nochmal ein guter Tipp für alle, die hier zuhören.
Für die Weihnachtsfeiertage.
Genau, da kann man sich so ein bisschen mit beschäftigen und an Weihnachten mit der Familie dann drüber diskutieren.
Wow.
Papa, Mama, warum verkauft ihr mir jetzt nicht endlich euer Haus?
Genau.
So, vielleicht zum Abschluss. Du hast mal geschrieben oder auch gesagt, dass dein Ziel ist, 1 Million Menschen zu helfen, ja, den gleichen Weg zu gehen, wie du ihn gehst oder bisher gegangen bist.
Ja.
Würdest du sagen, das ist so auf deiner Agenda ganz oben jetzt für die nächsten Jahre oder was steht da bei dir
Ja, aber klar, das ist so das große Goal. Ich finde, es ist einfach eine Schande, dass wir in unserem Land und auch in der heutigen Zeit wirklich Altersvorsorgeprobleme haben, weil es einfach unnötig ist. Wir leben in der viertgrößten Volkswirtschaft oder dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Ja, es gibt ganz viele Punkte, die man an Deutschland aktuell kritisieren kann. Ich bin da auch mir fällt da sehr viel ein. Aber nichtsdestotrotz geht es uns echt gut und finanzielle Bildung ist in diesem Land einfach so schlecht, dass ich es echt traurig finde, dass so aus meiner Sicht jetzt einfache Szenarien, weil ich bezeichne mich überhaupt nicht als irgendwie so einen hochintelligenten, super krassen Typen, weil ich bin einmal ein ganz normaler Junge, der früher gerne Fußball gespielt hat und dann irgendwie gemerkt hat, so 40 Jahre arbeiten, das ist irgendwie scheiße, was gibt's da für Auswege? Und Wohnungen kaufen und vermieten, das ist jetzt ja keine Rocket Science, sondern das machen viele da draußen. Und das einfach für sich selbst zu nutzen, in einem fairen Kontext, auch Wohnraum für andere Leute anzubieten und Wohnraum zu entwickeln, ist sehr cool. Und das einfach in die Welt rauszustreuen und zu zeigen, guck mal, so geht das. Und so kannst du für dich dann auch einen Vorteil draus machen und dabei auch was Gutes bewirken, weil du anderen Leuten Wohnraum zur Verfügung stellst. Finde ich, ist halt schon einfach eine ziemlich nice Sache. Und deswegen ist das so, ich sag mal, ein ganz großes Ziel, an dem ich arbeiten möchte, um anderen Leuten eben genau bei diesem Prozess zu helfen, weil ich selbst erlebe, was für eine Freiheit das bringt, wenn du eben nicht mehr jeden Cent dreimal umdrehen musst, wenn du dann doch da in den Urlaub fliegen kannst, wo du wirklich hin willst und ja, eben dieses Thema finanzielle Freiheit genießen kannst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der Abitur macht, das ist eigentlich jeder in Deutschland, der motiviert ist, sage ich mal so, das Ziel erreichen kann. Und dafür mache ich den Content. Da teile ich im Prinzip die ganzen Geheimnisse, die ich selber nutze. Ich sage immer, das Schöne für uns, beziehungsweise Blöde an der Menschheit ist, dass es nur 3% nutzen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, du kannst wirklich alle Geheimnisse kostenlos austeilen. Ja. Das macht eh. Oder nur ganz, ganz wenige. Aber es hat trotzdem ja den Vorteil, dass es Leute erstmal inspiriert, die dann wieder auch einen zurückkommen und sagen, hey, ich habe dazu eine Frage, kannst du mir dabei helfen? Und ja, genau.
Sehr schön, sehr inspirierend. Jan, ich finde, du bist ein sehr gutes Beispiel für den Slogan des Podcasts, Normal Gets You Nowhere. Ich meine, Normal, ja. Man hätte jetzt nicht gewusst, was dann am Ende normal ist und wo es dich hingebracht hätte. Aber du hast es ja selber mal erwähnt, so, du hast dich entschieden, nicht den normalen Weg zu gehen und verfolgst jetzt dein Ding und machst dein Ding. Und ja, ich werde das weiter verfolgen. Ich bedanke mich für diese inspirierende Folge. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören und ja, ich bin gespannt, was da alles noch kommt.
Yes, ich auch.
Danke dir.
Vielen lieben Dank. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten ein bisschen was für sich mitnehmen und was davon dann auch tatsächlich selbst umsetzen.
Sehr schön. Also, vielen Dank.
Danke auch.
Das war Normal Gets You Nowhere, ein Projekt von Born Originals und Melvin Lamberti, produziert von O13 und Malz Lamberti. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gern.